Ja, guten Abend. Ganz vielen Dank den Initiatoren, Initiatorinnen der Reihe für die Einladung. Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, ich habe jetzt mein Referat für heute Abend hier überschrieben mit der Überschrift Unentscheidbarkeit und Geschlecht, die Stimme des Poststrukturalismus in der Queer-Theorie oder in den Queer Studies. 21 plus 7. Was Sie hier auf dem Bild sehen, ist ein Medikament zur Schwangerschaftsverhütung, alltagssprachlich bekannt unter der Bezeichnung die Pille. Es handelt sich dabei um ein Hormonpräparat, das mit verschiedenen Substanzen und Substanzkombinationen erhältlich ist. Das Wirkungsprinzip der Pille besteht darin, dass es den Hormonhaushalt des weiblichen Körpers dahingehend verändert, dass dieser hormonell an den Zustand einer Schwangerschaft angenähert wird, so dass die Reifung einer Eizelle für eine mögliche Befruchtung unterbunden wird. Die Entwicklung der Antibabypille fällt in das 20. Jahrhundert. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg wurden Forschungen durchgeführt, die darauf abzielten, dass verantwortliche Hormon zu isolieren und zu analysieren, um in weiteren Schritten die synthetische Herstellung anzugehen. 1960 kam dann in den USA das erste Präparat auf den Markt, dessen Wirkprofil zunächst mit der Behandlung des prämenstruellen Syndroms, des Regelschmerzes, angegeben wurde. Die temporäre Unfruchtbarkeit, die das Medikament mit sich brachte, wurde unter der Rubrik der Nebenwirkung diskutiert. Trotz der Zielstrebigkeit, mit der nach einer medikamentösen Empfängnisverhütung gesucht worden war. In Deutschland brachte Schering das erste Präparat, Anolar, im Jahr 1961 auf den Markt. Dass die Einführung des Medikaments zu Beginn unter ganz anderen Vorzeichen verlief, dass das Wort und die Perspektive einer medikamentös gesteuerten Kontrazeption sich erst bilden mussten, macht die Antibabypille zu einem hervorragenden Beispiel über die Auseinandersetzungen, die sich im Rahmen ihrer Etablierung vollzogen haben, die gesellschaftlichen Konstruktionen von Geschlecht und die Geschlechterökonomien zu analysieren. Ich möchte daher dieses Beispiel im Folgenden heranziehen und an ihm die Bedeutung und den Hintergrund des Poststrukturalismus für die Queer Studies herausarbeiten. Die Arbeit an einem solchen Beispiel ermöglicht eine Konkretisierung und systematische Ausarbeitung von Theoriebezügen, die oft nur über Schlagwörter, also wie zum Beispiel binäre Opposition oder Heteronormativität oder so isolierte Zitate aus den Arbeiten von Butler, Foucault und Derrida aufgerufen werden. Dadurch, dass die Schriften der genannten Autorinnen und Autoren oft nur eine Art punktuelle begriffliche Hintergrundreferenz bilden, lässt sich ihre analytische und systematische Produktivität oft nicht einholen. Ein Ziel meines Vortrags ist, eben diese Produktivität des Poststrukturalismus aufzuzeigen, die Kategorie, auf die meine Überlegungen dann hinauslaufen sollen, das ist die Unentscheidbarkeit und ich hoffe, das am Ende meines Vortrags auch einlösen zu können. Verbunden damit ist auch das Anliegen, die politische Bedeutung und Referenz des Poststrukturalismus einzuholen. Also es geht ein bisschen auch um das Verhältnis von Theorie und Politik, das den Dreh- und Angelpunkt darstellt, um die Bedeutung des Poststrukturalismus für die Queer Studies zu fassen. Ich habe meinen Vortrag so gegliedert, dass ich in den ersten beiden Teilen des Vortrags zwei wichtige Leitmotive der Queer Studies entwickle. Ich hoffe, dass ich das auch in einer dem Publikum angemessenen Weise tue. Es ist eine poststrukturalistische Lektüre mit einem analytischen Einsatz. Das sind die zwei Motive der Naturalisierung und der Normalisierung, die ich Bezug nehme auf Judith Butler und Michel Foucault, hier erarbeite, um dann angehen, im Anschluss daran in einem dritten Teil, wenn auch nur kurz, mich dieser Unentscheidbarkeit zuzuwenden. So viel zum Programm. Lassen Sie mich zunächst noch einmal kurz die Diskussionszusammenhänge aufrufen, die sich mit der Einführung und Vermarktung der Antibabypille entsponnen haben und an denen sich gut aufzeigen lässt, dass und wie über sie die gesellschaftlichen Vorstellungen von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen konfrontativ bearbeitet werden. Ich werde jetzt so einige Argumente skizzieren, hier für und gegen diese sogenannte Antibabypille, nicht um eine Parteinahme für eine der vertretenen Positionen vorzubereiten, sondern vor allem um die Komplexität der Diskussion greifbar zu machen und um in einem ersten Zugriff die argumentativen Fundierungen, deren sich die Beteiligten bedienen, die dafür oder dagegen argumentieren, herauszustellen. Beginnen möchte ich mit dem Verweis auf die vielgestaltige Gegnerschaft, welche gegen die Legitimität der Antibabypille sehr unterschiedliche Motive mobilisiert hat. Also dazu gehört die hormonelle Manipulation eines natürlichen Körpers, die technologische Verfügung über die Entwicklung der Gattung, die so in das Lager der Eugenik fällt, also Argumente, ne, die da gefallen sind, die unzulässige Zweckentfremdung einer auf Reproduktion ausgerichteten Sexualität oder auch die Ausnutzung von Frauen, deren Körper sexuell verfügbar gemacht wird. Dem stehen gegenüber der Verweis auf schwierige Versorgungslagen und prekäre Lebenslagen von Frauen, die Möglichkeit, über die Pille, über den eigenen Körper zu verfügen, die Hoffnung auf eine Enttabuisierung der Sexualität. Obgleich dieses Feld der Argumente als sehr leicht sortierbar erscheint, so ist doch hervorzuheben, dass sich gegenteilig eingesetzte Argumente in ihren Autorisierungs- und Legitimationsstrategien kreuzen. So berufen sich die einen auf die Selbstbestimmung der Frau durch die mit der Pille ermöglichten Lebensgestaltungsoptionen, während die anderen diese Selbstbestimmung gerade in der Pille verletzt sehen, da sie eine Manipulation des weiblichen Körpers vornimmt, worin sich wieder eine Vormachtstellung der männlichen Sexualität ausdrückt, die als Normalform konstituiert wird und von der sozusagen die weibliche Sexualität nur die Abweichung darstellt. Zugleich würden mit der Pille verschiedene soziale Erwartungen hervorgebracht, in denen einige die Beschränkung des Handlungsspielraums von Frauen sehen. Also wie Sie sehen, handelt es sich um ein vermintes Gelände. Eine medizinische Technologie bringt eine Auseinandersetzung hervor, die grundlegende Rechte und deren Übersetzung in gesellschaftliche Praxis berührt. Im Jahr 2010 wurde das 50-jährige Jubiläum der Pille gefeiert. Schaut man sich die Geschichtsschreibung, also die Narrationen an, die um die Pille gesponnen werden heute, dann zeigt sich das Bild einer bejahten Normalität, welche als Endpunkt gesellschaftlicher Transformations- und Emanzipationsprozesse gefasst wird. Zwar ist es zutreffend, dass die Antibabypille eng im Horizont der Studenten- und Frauenbewegung gesehen werden kann, also sowas wie statistische Kennzahlen zur Entwicklung der Geburtenraten, das Alter von Männern und Frauen bei der Eheschließung. Solche Daten belegen die strukturell gewonnenen Freiräume von Frauen für Ausbildung, für Studium, für Qualifikation, für berufliche Karriere. Und doch muss die Einhelligkeit, oder ich tue das zumindest, ich wundere mich über die Einhelligkeit, mit der die Geschichte der Pille im öffentlichen Diskurs erzählt wird. Also verwunderlich ist die schnelle Gleichsetzung von Fortschrittstechnologie und gesellschaftlichem Transformationsprozess. Also zumindest kann man sich darüber wundern, dass das so einhellig gleichgesetzt wird, obwohl es doch zu jeder Zeit immer einen einen großen Streit gegeben hat um die Pille, der auch nochmal neu aufgeflammt ist, als es um das HIV-Virus ging zum Beispiel, oder als der Nebenwirkungsdiskurs über die Pille besonders stark wurde, als es um mögliche Krebserkrankungen ging. Ich möchte an dieser Stelle aber einen ganz anderen Punkt herausstellen, der im konstatierten Zusammenhang von Pille und Emanzipation der Frau, aber auch im gesamten Zusammenhang der Diskussion um diese medizinische Technologie der Pille leicht aus dem Blick gerät. Und zwar quer zu dieser Diskussion zeigt sich, dass bei aller Umstrittenheit des Geschlechterverhältnisses und der gesellschaftlichen Möglichkeiten von Frauen eine Sache immer gänzlich unumstritten ist. Nämlich, dass es um Männer und Frauen und um ihr exklusives gesellschaftliches Verhältnis geht. Anhand meiner folgenden Lektüre von Butlers Unbehagen der Geschlechter möchte ich die Konstitution dieser Unumstrittenheit beleuchten, mit einem besonderen Fokus auf das Motiv der Naturalisierung. Also erstens Konzeption und Funktion der Naturalisierung. Judith Butler. Das Motiv der Naturalisierung im Zusammenhang der Geschlechter und des Geschlechterverhältnisses wird in Butlers Arbeiten an verschiedenen Stellen thematisch und diskutiert. Was im Zusammenhang der Queer Studies durchgängig als Referenzpunkt aufgenommen wird, ist das Konzept der sogenannten heterosexuellen Matrix, wie es in das Unbehagen der Geschlechter entwickelt wird. Obgleich die grundlegende Figur vielen bekannt sein wird, werde ich dennoch kurz darauf eingehen, weil ich dann gerne auch im Zusammenhang dieser Figur Funktionen der Naturalisierung beschreiben und offenlegen möchte. Naturalisierung, das bezeichnet für Butler ganz wesentlich einen Vorgang, bei dem der Gegenstand der Artikulation als natürliche und damit unabänderliche Tatsache hingestellt wird. Bezogen auf die Kategorie Geschlecht wird hierbei häufig an die Annahme natürlicher Geschlechtercharaktere gedacht. Es ist eigentlich banal und doch bestimmt es bis heute die alltäglichen Äußerungen um Geschlechtlichkeit, das typisch Männliche, das typisch Weibliche. In solchen Äußerungen werden menschliche Verhaltensweisen auf einen vermeintlichen Geschlechtscharakter zugerechnet. Butlers Kritik geht über diese Position weit hinaus, denn sie kritisiert nicht nur die Annahme von Geschlechterstereotypen, sondern auch eine Unterscheidung, die gerade in Kritik an natürlichen Geschlechterzuschreibungen gebildet wurde. Das ist die Unterscheidung von Sex und Gender. Danach bezeichnet Gender ein sozial konstituiertes Geschlecht, das sich durch sozialisatorische Prozesse herausbildet, während mit Sex das biologische Geschlecht bezeichnet wird, das über körperliche Konstitutionsmerkmale gefasst wird. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, wendet sich Butler gerade auch gegen diese Unterscheidung, die bei aller Reflexivität gesellschaftlicher Konstruktionsprozesse vollkommen außer Acht lässt, dass sie bei der Einführung ihrer Unterscheidung wiederum einen Bereich des Natürlichen konzipiert, einen Bereich von Naturtatsachen, der nur einfach zur Kenntnis genommen werden kann. Die Unterscheidung führt also eine viel tiefer liegende Naturalisierungsstrategie mit sich als das Postulat der Geschlechtercharaktere. Bei dieser Naturalisierung werden Geschlecht und Geschlechtsidentität auf andere Weise verkoppelt, nicht Stereotyp. Die Frage ist, wie vollzieht sich das? Die Antwort auf diese Frage lässt sich an der Dreieckskonstruktion dieser sogenannten heterosexuellen Matrix festmachen, an deren Enden also dieses anatomische Geschlecht, die Geschlechtsidentität und das Begehren stehen. Durch diese Matrix wird eine bestimmte geschlechtliche Identität kulturell intelligibel, wie Butler sagt, und andere Identitäten in ihrer Existenz ausgeschlossen. was erlaubt es eigentlich jetzt, dieses Dreieck mit diesen drei Ecken zu fügen? Und die Antwort auf diese Frage lautet die Binarität der Geschlechter. Und das vollzieht sich so, dass das Begehren jeweils auf die andere Geschlechteridentität ausgerichtet wird und dadurch diese beiden Dreiecke in ein binäres Oppositionsverhältnis gesetzt werden. Mal in den Worten Butlers, und ich habe Ihnen das Zitat hier einmal auch zum Mitlesen an die Wand geworfen. Die Instituierung einer naturalisierten Zwangsheterosexualität erfordert und reguliert die Geschlechtsidentität als binäre, also als zweipolige Beziehung, in der sich der männliche Term vom weiblichen unterscheidet. Diese Differenzierung vollendet sich durch die Praktiken des heterosexuellen Begehrens. Der Akt, die beiden entgegengesetzten Momente der Binarität zu differenzieren, führt dazu, dass sich jeder der Terme, also gemeint sind die Geschlechterterme, männlich versus weiblich, festigt, beziehungsweise jeweils eine innere Kohärenz, Dreieck, von anatomischem Geschlecht, Geschlechtsidentität und Begehren gewinnt. Zitat Ende. Die Identität der Frau konstituiert und festigt sich demnach im Horizont des gegensätzlich strukturierten heterosexuellen Systems. So weit, so gut. Es ist jetzt möglich, verschiedene Operationen der Naturalisierung zu unterscheiden. Sie kommen auch in Butlers Arbeiten immer wieder auf und vor. Ich möchte diese jetzt hier kurz vorstellen. Naturalisierungen haben ganz wesentlich die Funktion, dass sie in gesellschaftlichen Konflikt zusammenhängen, das abgrenzen, was als möglicher Gegenstand einer politischen Beratung erscheint, von dem, worüber es keinen Sinn macht, zu streiten. Aristoteles hatte bereits in seiner Bestimmung des Politischen angeführt, dass es nicht sinnvoll ist, über die natürlichen Dinge in eine Beratung einzutreten. Ob es am Abend dunkel wird oder nicht, warum sollte man sich darüber auseinandersetzen? Beratung und Überzeugung gibt es nur dort, wo eine Sache auch anders liegen könnte. Butler würde dem nun entgegnen oder das differenzierend ergänzen, dass die Grenze der Natur, des Natürlichen, nicht einfach gezogen werden kann. Im Gegenteil könnte man sagen, dass das Natürliche immer die Funktion übernimmt, in einer Beratung oder gesellschaftlichen Auseinandersetzung bestimmte Aspekte einer gesellschaftlichen Beratung zu entziehen. Genau dies ist die erste und vordringliche Funktion und Operation der Naturalisierung. Sie entzieht ihren Gegenstand der Möglichkeit einer gemeinsamen Beratung. Ich nenne dies jetzt hier die entpolitisierende Funktion der Naturalisierung. Wenn Sie beispielsweise an den Naturzustand denken, der in neuzeitlichen politischen Theorien als Motiv der Gründung der politischen Ordnung dient, kann man sich das vielleicht auch noch mal so veranschaulichen. Denn auch hier geht es um die Instituierung eines Grundes, der als nicht verhandelbar erscheint, der also innerhalb des Sozialen nicht in Frage gestellt werden können soll. Dabei bleibt die Referenz auf so einen Naturzustand in sich eigentlich auch rätselhaft, problematisch und in der Begründungsfunktion fiktiv. Naturalisierungen übernehmen aber auch noch andere Funktionen und eine weitere sehr wichtige ist eine stabilisierende Funktion. Der Rekurs auf das Natürliche geht mit Verstetigungen und Substantialisierungen einher, da das Natürliche als eine Art praktische Referenz fungiert. Das Natürliche wird dabei über die Referenz biologischer, physikalischer oder ähnlicher Beschreibungen und Formalisierungen bestimmbar gemacht. Also auch dazu vielleicht ein Beispiel. Natürlich ist die 100%ige Sehschärfe, insofern als sie einer als natürlich gedachten optischen Funktionsfähigkeit des Auges entspricht. Aber diese Natürlichkeit wird zu einer praktischen Referenz, die sich in der Schriftgröße von Verkehrsschildern ebenso widerspiegelt wie in den rechtlichen Bestimmungen, ab wann Verkehrsteilnehmerinnen im Straßenverkehr eine Sehhilfe verwenden sollten. Mit der natürlichen Funktion sind zugleich Abweichungen als Abweichungen bestimmt. Sie drücken sich dann in einer Dioptrienziffer aus, welche dem Abstand zum Natürlichen angibt. Naturalisierungen übernehmen also praktische Funktionen oder anders gesagt, mit Naturalisierungen gehen Konstitutionen von praktischen Referenzmaßstäben einher. Naturalisierungen haben aber auch eine identitätsstiftende Funktion. Sie bieten Identifizierungsspielräume, bezogen auf die soziale Faktizitäten greifen. Also das würde ich so erläutern, dass sie diese Naturalisierungen über das Praktische hinaus Wünschbares und Nicht-Wünschbares, Anerkennbares und Nicht-Anerkennbares hervorbringen und bestimmen. Vielleicht auch hierzu ein Beispiel. Im Bereich des Geschlechts bildet die Binarität just einen solchen Identifikationsspielraum, und zwar einen Spielraum, der mehr ist als nur ein exemplarisches Beispiel. Und zwar ist das, als Mann oder als Frau erkennbar zu sein. Nicht als Mann oder Frau erkannt werden zu können oder erkennbar zu sein, ist demgegenüber in der sozialen Praxis etwas, das Beteiligte zutiefst verunsichert. Der Erkennbarkeit durch andere entsprechen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von Selbstpositionierungen. Wenn ich Ihnen diese Bilder hier zeige, vermittelt sich womöglich Nicht-Identifizierbarkeit, die sozial verworfen ist. Möglicherweise zeigt Ihr Blick auf die Bilder aber noch viel mehr, nämlich die Dominanz dieser kulturellen Intelligibilität der Zweigeschlechtigkeit. Also dieses Drängen danach, eine Antwort finden zu wollen. Ja? Also die Antwort, ist das jetzt so oder ist das so? Oder auch vielleicht die Antwort auf die Frage, was hat sie denn jetzt damit gemeint, dass das da auftaucht? Es ist ein Kennzeichen dieser kulturellen Intelligibilität, von der Butler spricht. Wo diese aussetzt, erfahren wir Desorientierung, die nur schwer auszuhalten ist. Also ich fasse zusammen, die Naturalisierung der Zweigeschlechtlichkeit führt eine entpolitisierende, eine stabilisierende und identitätsstiftende Funktion mit sich. An ihnen wird der Konstruktcharakter der heterosexuellen Matrix ebenso greifbar wie ihre konstitutive Bedeutung für das Zustandekommen von Erfahrungen. Also wie zum Beispiel die Erfahrungen dieser Bilder hier. Zugleich aber wird der soziale bzw. kulturelle Charakter der Zweigeschlechtlichkeit verschattet. Also durch eine Naturalisierung als Konstituierter verdeckt. Kommen wir mal auf das von mir angeführte Beispiel der Antibabypille zurück, die im Horizont der Binarität der Geschlechter gesehen werden muss. Vorsichtig gesagt, bei der Pille handelt es sich um ein Medikament, das nur für bestimmte Menschen in Frage kommt. Und diese Menschen verbindet keine Krankheit, sondern eine soziale Intention. Es handelt sich um ein Medikament, das auf Dauer eingenommen wird, und gerade in seiner Stückelung der Einnahme einen weiblichen Zyklus inauguriert. Das Wort möchte ich ein bisschen näher erläutern, weil das vielleicht missverständlich ist. Denn die Pille, die dokumentiert keinen Zyklus oder bestätigt keinen Zyklus, sondern sie simuliert ihn vielmehr nur. Die Pille mit ihren 21 plus 7 Tabletten oder 21 oder es gibt unterschiedliche Arten von, mit verschiedenen Anzahlen, Es gibt eben auch 28 Tabletten, wo 7 Tabletten Placebos sind. Diese Stellen eine Armatur der Erfahrung her. Diesen Ausdruck greife ich von Benjamin auf. Von der her über einen simulierten Zyklus der natürliche Zyklus mit hervorgebracht oder bestätigt wird. Und dabei gerät schnell aus dem Blick, dass die Pille selbst in den Hormonhaushalt eines Körpers eingreift, den sie medikamentös reglementiert. Auch wenn nun die Gegner der Antibabypille genau dieses Argument der Beeinflussung des Hormonhaushalts von Frauen im Mund führen, so wird dennoch die Natürlichkeit des Zyklus auch dort nicht in Frage gestellt. Ich habe hier natürlich nicht die Absicht, so etwas wie einen weiblichen Zyklus in Frage zu stellen, ja? Also zu behaupten, dass es sowas nicht geben würde. Das ist nicht meine Absicht. Es geht darum, den Hintergrund der Natürlichkeit eines 28-Tage-Rhythmus auszuleuchten, der sich in jeder Pillenpackung materialisiert. Woher kommt eigentlich diese empirische Evidenz, die im Übrigen sehr oft gar nicht mit individuellen Erfahrungen übereinstimmt? Blicken wir auf die Entwicklung der Sozialstatistik und Anthropometrie am Ende des 19. Jahrhunderts, dann rücken plötzlich medizinische Kenngrößen in ein anderes Licht. Denn sie sind Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung, die dann ex post den Status der Natürlichkeit erhalten. Also im Nachhinein diesen Status erhalten. Der Switch, der zwischen konstituierend und konstituiert vollzogen wird und der ganz oft Prozesse der Naturalisierung kennzeichnet, ja, dass das Konstituierende mit dem Konstituierten, dass das vertauscht wird, das wird an eben dieser Stelle, denke ich, relativ gut deutlich. Also stellen wir uns mal die Antibabypille im 6-Wochen-Intervall vor. Es ist eine Vorstellung, die zugleich möglich, aber irgendwie auch unmöglich ist. Also wenn ich das vorschlage, sagte, das ist doch unmöglicher Gedanke. Ja? Frauen stellen in Blogs immer wieder Fragen nach Zyklusmanipulation. Also zum Beispiel vor anstehenden Prüfungen, Studierende, und fragen danach, was passiert, wenn man da mal so ein paar noch hinten dran hängt oder mal welche weglässt. Und es ist interessant, dass sie in einer Weise nach Nebenwirkungen fragen, dass man den Eindruck hat, okay, jetzt wird aber was getan, was wirklich ganz sonderbar ist, jetzt dann noch welche dran zu hängen oder welche wegzulassen. Aber wenn man das darauf bezieht, dass man eigentlich ja die ganze Zeit diese Tabletten schluckt, ja, dann ist es eigentlich ein komisches Verhältnis irgendwie, dass diese Frage, jetzt dann noch ein paar mehr dran zu hängen oder ein paar wegzulassen, eigentlich sowas ist, dass man das sogar in einen Blog reinschreibt. Also ich versuche damit jetzt zu verdeutlichen, ja, wie diese Naturalisierung in diesem Fall greift. Man setzt nämlich sozusagen auch an sich und an seinem Körper diese Naturalisierung durch, indem man für sich als praktische Möglichkeit das nur als Ausnahme zulässt. Okay. Worum es mir jetzt hier geht, um das, diesen Gedanken abzuschließen, ist, dass diese Grenze von gesund und krank, von normal und anormal, selbst von gesellschaftlichen Bestimmungen abhängt. Ich fasse jetzt nochmal diesen ersten Punkt zusammen. Die Pille ist an der Konstitution eines natürlichen Zyklus beteiligt, bindet Frau mit ihrer biologischen Reproduktion zusammen. Und dies vollzieht sich übrigens nicht nur auf der täglichen Basis einer Medikamenteneinnahme, sondern auch über die orientierende Qualität, die einem natürlichen Körper auch in der Auseinandersetzung über die Pille zukommt. Dass die Grenze des Natürlichen aber gerade nicht belastbar ist, das kann man sehr gut erkennen, wenn man sich all das anguckt, was den Regelzyklus betrifft, was eigentlich gar nicht so natürlich aussieht, zum Beispiel Schmerzen, Störungen, Verzögerungen, Unregelmäßigkeiten unterschiedlicher Art. Die Frage, die ich hier stellen will, ist dann, wie stellen wir uns eigentlich einen natürlichen Körper vor? Was macht denn eigentlich einen natürlichen Körper aus? Diese Frage trifft Befürworter und Gegner der Antibabypille gleichermaßen. Also an die Pille als medizinische Technologie knüpft sich die heterosexuelle Matrix. Ihre Verwendbarkeit und ihre Konstitution beruht auf einer einheitlichen und binär organisierten Geschlechtsidentität. Die Pille materialisiert, mit anderen Worten, diese Prävalenz und Normalität einer heterosexuellen Sexualität. Als medizinische Technologie geht sie mit komplexen Wissens- und Machtformationen einher. Also zum Beispiel eben mit der Frage, ob man da jetzt nur noch ein paar Tabletten dranhängen kann. Sie stattet soziales Handeln mit einem bestimmten Sinn aus, einer kulturellen Intelligibilität, sagt Butler. Und das selbstverständlich auch dann, wenn man das Medikament selbst nicht einnimmt. Ich möchte jetzt zum zweiten Teil kommen, Strategien der Normalisierung. Foucault. Um dieses Konzept zu erschließen, das ist nicht ganz leicht, also ich wende mich jetzt hier Foucaults ersten Band von Sexualität und Wahrheit zu, Der Wille zum Wissen. Das Buch erschien erstmals 1976 im Verlag Gallimard. Es sollen einige wichtige Denkfiguren auch hier aus diesem Buch vorgestellt werden. Auch hier muss ich mich so ein bisschen beschränken und das so ein bisschen skizzenhaft machen. Ich hoffe aber, dass das gut verständlich ist. Im Zentrum des Buches von Foucault steht die Darlegung des sogenannten Sexualitätsdispositivs. Dispositiv bezeichnet bei Foucault ein Machtarrangement, um nicht Sammelsurium zu sagen, ein Machtarrangement von verschiedenen Machtstrategien, die sich überlagern, zum Beispiel institutionelle Regeln, Diskursformationen, Technologien, die in ihrem Zusammenwirken Sexualität konstituieren. Auch das möchte ich jetzt ein bisschen erläutern. Erstmal durch den Gedanken, dass diese Konstitution von Sexualität über ein sogenanntes Dispositiv zunächst einmal bedeutet, dass Foucault Sexualität nicht als natürliche Triebausstattung des Menschen versteht, also als etwas, was auch einfach schon da ist, sondern dass sie eben kulturell hervorgebracht wird, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte gebildet wurde und dass sie mit bestimmten Wissen und Machtformationen entsteht. Ich möchte das an einem Komplex, den Foucault in seinem Buch erläutert, hier ein bisschen skizzieren. Es ist einer von vier Komplexen, über die das Sexualitätsdispositiv seine gesellschaftliche Funktion erfüllt. Und zwar ist das die Hysterisierung des weiblichen Körpers, an der sich die Etablierung dieses Wissens- und Machtdispositivs gut nachvollziehen lässt. Ich lese auch hier mal eine zentrale Textstelle vor. Die Hysterisierung des weiblichen Körpers ist ein dreifacher Prozess. Es ist hier ein Prozess, der sich so Ende des 19. Jahrhunderts so eine Art Höhepunkt hat. Der Körper der Frau wurde als ein gänzlich von Sexualität durchdrungener Körper analysiert, qualifiziert und disqualifiziert. Aufgrund einer ihm innewohnenden Pathologie, also dem weiblichen Körper innewohnenden Pathologie, wurde dieser Körper in das Feld der medizinischen Praktiken integriert und schließlich brachte man ihn in organische Verbindung mit dem Gesellschaftskörper, dessen Fruchtbarkeit er regeln und gewährleisten muss, mit dem Raum der Familie, den er als substanzielles und funktionelles Element mittragen muss, und mit ihm dem Leben der Kinder. das er hervorbringt und das er dank einer die ganze Erziehung währenden biologisch-moralischen Verantwortlichkeit schützen muss. Okay, das ist nicht so ganz einfach. Versuchen wir das mal zu sortieren. Was Foucault hier beschreibt, ist, wie Übersexualität auf die Frau als Zielpunkt von Macht fokussiert werden kann. Also auf welche Weise Diskurse und Praktiken an der Frau ansetzen können. Und zwar so, dass dieser Körper mit dem gesamten Körper der Gesellschaft, also dem Gesellschaftskörper, verknüpft werden kann. Das heißt also, es geht hier jetzt nicht nur um eine individuelle Herausbildung eines Körpers, sondern um eine Machtoperation, die den Frauenkörper in ein systematisches Feld im ganzen Gesellschaftsgefüge positioniert. Und drei Bestimmungen werden hier angegeben, die werde ich jetzt nochmal mit eigenen Worten wiederholen. Das erste ist, dass dem weiblichen Körper diese Fruchtbarkeit eignet, sodass sich über ihn die Gesellschaft reproduziert. Es ist also ein Link zwischen dem individuellen Körper und dem Gesellschaftskörper. Dazu gehört natürlich auch, dass die Figur der Frau substanziell und funktional diese Familie trägt, also das soziale System, in dem sich das Ganze vollzieht. Und dann natürlich in so einem ursprünglichen Bezug zu den Kindern, die ja die Zukunft der Gesellschaft sind, im Sinne einer biologisch-moralischen Verantwortlichkeit. Daher formuliert Foucault, die Sexualität, das ist keine zugrunde liegende Realität, die nur schwer zu erfassen ist, sondern ein großes Oberflächennetz, auf dem sich ja was passiert, auf dem sich die Stimulierung der Körper, die Intensivierung der Lüste, die Anreizung zum Diskurs, die Formierung der Erkenntnisse, die Verstärkung der Kontrollen und der Widerstände in einigen großen Wissens- und Machtstrategien miteinander verketten. Also Sie müssen sich das so vorstellen, wenn ich etwas habe wie Macht, die auf jemanden wirken soll, dann muss ich mir überlegen, in welcher Weise das so eine Strukturierung erfolgen kann, dass sie wirklich auf diesen Körper zu treffen vermag. Und was Foucault hier tut, ist, dass er zeigt, dass seine Analyse, dass die Sexualität genau dasjenige ist, was das ermöglicht, dass diese Machtoperationen sozusagen treffen. Also je mehr etwas in den Raum einer bestimmten Präsenz eintritt, umso mehr kann es Gegenstand der Untersuchung und Vermessung, auch wissenschaftlicher Untersuchung und Vermessung werden, umso mehr verkettet es sich mit anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Es bringt andere Regeln und Bestimmungen des Verhaltens, des Sprechens, des Fühlens mit sich. Ich nenne auch die drei anderen Machtformationen, aber nur mal so zur Information, die Foucault neben dieser Hysterisierung des weiblichen Körpers unterscheidet. Da ist zum einen die Pädagogisierung des kindlichen Sexes, die Ihnen vielleicht bekannt ist aus dem Onanieverbot in der modernen Erziehung, also vor allem sehr bekannt im Rahmen dieses Philanthropinismus, die Sozialisierung der Fortpflanzung und die Psychiatrisierung der perversen Lust. All diese Machtformationen sind an bestimmte Wissensbildungen geknüpft, wobei Foucault zeigt, dass diese Wissensbildungen, diese Wissenschaften sich gerade erst zeitgleich mit diesen Machtformationen herausbilden. Die Psychiatrie und die Pädagogik sind die Namen für jene Wissenschaften, die auf der Grundlage dieser Machtformation ein Wissen über das Subjekt hervorbringen und über seine möglichen Pathologien, seine Abweichungen und Perversionen. Das heißt, worauf es Foucault im Endeffekt ankommt, ist, er zeigt uns, wie das moderne, vernünftige Subjekt geboren wird aus diesen Wissen und Machtformationen Und zwar, wie Käthe-Meyer-Drawes einmal formuliert hat, auf dem Rücken des infamen Subjekts. Warum ist aber gerade der Sex so geeignet, zu dieser Herausbildung des vernünftigen Subjekts beizutragen? Also warum eignet sich das so gut, um von hier aus Abweichungen und Pathologien bestimmbar zu machen? An dieser Stelle ist für Foucault die Praktik des Geständnisses wichtig, die für ihn eine wesentliche Machttechnik der Subjektformation seit dem 17. Jahrhundert darstellt. Und wenn ich das hier ausführe, diese vier Funktionen, werden Sie relativ schnell erkennen, warum Sexualität the winner ist für diesen großen Wissen- und Machtkomplex der Neuzeit. Um also dieses vernünftige Subjekt hervorzubringen. Der Sex stellt nämlich nach Foucault erstens ein Phänomen dar, das von einer, Zitat, unerschöpflichen und polymorphen Kausalmacht ist. Also nach Foucault gibt es keine Krankheit, die im 19. Jahrhundert nicht auch auf eine sexuelle Störung zurückgeführt worden ist. Also vom Sex rührten allerlei Gefahren, Risiken, Herausforderungen, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Das ist eine ganz typische Machtoperation. Ne? Man muss anfangen, sich über sich selbst Sorgen zu machen, wenn von diesem Sex so viele Gefahren ausgehen. Da muss man mit anderen drüber reden, was man da so alles gemacht hat. Zweitens, der zweite Punkt ist diese Latenz der Sexualität. Das Funktionieren des Sexes ist dunkel und ermöglicht dadurch, dass der Gestehende in ein Aufdeckungsverhältnis seiner eigenen ihm oder ihr verborgenen Natur eintritt. Das heißt also, das Motiv des Sex ist für Geständnis auch deswegen besonders gut geeignet, weil jeder für sich besonders nach seiner eigenen Wahrheit graben muss. Die ist nicht einfach da. Man sucht die sozusagen, während man gesteht und bildet sich darüber als oder formiert sich darüber als ein vernünftiges Subjekt. Drittens ist nach Foucault mit dem Geständnis des Sexes eine spezifische Wahrheitskonstruktion im Blick, was sich sehr gut an der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Hysterie aufzeigen lässt. Geständnisse rücken hier in ein Feststellen wissenschaftlicher Wahrheit und Bezeugung einer Krankheit. Ich habe Ihnen hier abgebildet ein sehr berühmtes Gemälde von André Breuer, das den sehr bekannten Nervenarzt Jean-Martin Charcot bei einer seiner berühmten Dienstagmittag-Vorträgen zeigt. Und das hier ist eine fast genauso bekannte Hysterikerin, die dort eben dann auch einen Ausbruch hat. Und ich nehme dieses Gemälde mal jetzt hier ein Beispiel dafür, dass im Zuge dieses Gestehens wissenschaftliche Wissenskonstruktionen ansetzen. Ne? Nämlich diese Hysterie wird ein Krankheitsbild, das man untersuchen kann. Charcot hat das genau gemacht. Er hat also sich genau angeschaut, was die zu welchem Zeitpunkt wie gesagt haben und wann der Anfall dann kam und so weiter. Daraus folgt viertens wiederum eine Medizinisierung der Wirkung des Geständnisses. Also zum Beispiel eben die Reartikulation im Sinne einer Therapie. Und genau mit dieser vierten Dimension erreichen wir dann, ich mache das nochmal zurück, diese Dimension zwischen normalem und pathologischem. Ja, in dem Moment, wo dieser Einsatzpunkt einer Therapie greifbar wird, in diesem Geständniszusammenhang, ist sozusagen diese Grenze zwischen dem Normalen und dem, was abweicht, markiert. Okay, also das war jetzt sehr dicht. Ich will es jetzt bei dieser sehr, sehr knappen Skizze der Wissenschaft der Sexualität oder dieses Sexualitätsdispositivs belassen, um zusammenfassend noch einmal diese Produktivität der Sexualität als Machtformation hervorzuheben. Dies Sexualitätsdispositiv impliziert Praktiken, die das Verhältnis zu sich und zu anderen formieren, und zwar so, dass wir beständig um die Wahrheit des Selbst zu ringen haben, in unterschiedlichsten Formen des Rechenschaftgebens, Geständnisse machens, des sich Erklärens, sich Erforschens, sich Erläuterns, das Ureigene ans Licht zu bringen. Was bringt das eigentlich alles, diese ganze Geständnistaktik? Nach Foucault richten sie sich darauf, das Leben zu formieren und dessen Gestaltung im Horizont einer Ökonomie und Produktivität zu sichern. Das heißt dann auch Biopolitik. Blicken wir an dieser Stelle nochmals auf die Antibabypille und die mit ihr verknüpfte kulturelle Praxis der Schwangerschaftsverhütung. So erscheint diese nun eingestellt in den Zusammenhang einer Verständigung über Fragen der eigenen Lebensführung. Diese betreffen zentral zum Beispiel die Gesunderhaltung des Körpers, aber natürlich auch Aspekte der Karriere und der Familienplanung. Die Pille ist wie viele andere Dinge auch Teil eben jener Praxis, die Machtformation zwischen Individualkörper und Gesellschaftskörper etabliert. Ich möchte dafür ein Beispiel geben, weil das klingt so ein bisschen kryptisch, glaube ich. Individualkörper, Gesellschaftskörper. Das Beispiel heißt Puerto Rico. Dort wurde nämlich zwischen 1956 und 1979 andauernd eine klinische Erforschung der Pille vorgenommen. Und zwar aus dem Grund, weil es dort eine ganz besondere soziale Konstellation gab. In der räumlichen Begrenzung der kleinen und übervölkerten Inseln war die Pille die Antwort auf eine wachsende Verarmung der Bevölkerung in den Slums von San Juan. Die Pille regelt hier den Zugriff auf die Individualkörper im Sinne einer Gesundheits- und Sozialfürsorge zur Erhaltung des Gesellschaftskörpers. Die Pille ist Teil der Geschichte und Entwicklung der Sozialhygiene, wie sie auch von Foucault in seiner Studie beschrieben wird. Wie verändert die Pille die soziale Welt? Verbunden mit ihr ist eine gewisse Transparenz der eigenen sozialen Bestimmung, die Verantwortung für die eigene Zukunft. Ich habe schon anfangs erwähnt, dass mit der Pille soziale Erwartungen instituiert werden, also eingebracht, umgesetzt werden. Und dies betrifft übrigens nicht nur die nun managbare Zahl von Schwangerschaften pro Frau, sondern auch die sozialen Folgen und Erwartungen für den Binnenraum der Familie. Man vergleicht mal an dieser Stelle das folgende Material. Ja, okay. Ich fasse mich jetzt ein bisschen kürzer. Das Material ist einer Illustrierten aus den 1960er Jahren entnommen. Zum Thema die Pille und wie die Pille mein Leben in der Familie glücklicher gemacht hat. Man sieht hier einige entspannte Gesichter. Ich habe nie geglaubt, dass es ein so sorgloses und glückliches Zusammenleben zwischen Eheleuten geben kann. Also die Pille avanciert hier zum Versprechen, das eigene Familienleben glücklich zu gestalten. Ähnliche Beispiele könnten im Zusammenhang der Karrieremöglichkeiten von Frauen gegeben werden. Die erfolgreiche Gestaltung des Familien- und Arbeitslebens, die Optimierung des Selbst, ist die normalisierende Rückseite des Ermöglichungsspielraums, den die Pille bietet. Und auch wenn damit nicht darüber entschieden wird, wie wir unser Leben wirklich zu leben haben, so werden die Subjekte damit doch an die Plausibilisierung ihrer eigenen Lebensführung gebunden. Wie Ulrich Bröckling vor einigen Jahren gezeigt hat, implizieren diese permanenten Selbstprüfungen, Selbstführung eine sich zunehmend entgrenzende Optimierungslogik. Schauen Sie sich die Vielzahl der Blogs an, in denen es um ein Austarieren eben jener Fragen der Selbstführung und die Erschließung der eigenen Grenzen geht. Als Komplement der Geständnistechnik entwickelt sich eine sich ebenfalls entgrenzende Beratung. Die medizinische Technologie, so halte ich jetzt zusammenfassend fest, ist ein sehr gutes Beispiel unserer Zeit, wie sich die Produktivität der Macht des Lebenmachens mit gesellschaftlichen Geschlechterökonomien verknüpft. Die Produktivität der Normalisierung gestaltet sich dabei als Entgrenzung und Anreizung und übrigens also nicht als Begrenzung. Das ist mir jetzt hier wichtig. Und sie hat sich zu diesem Zeitpunkt auf andere Aspekte der sozialen Welt längst ausgedehnt, wie man an solchen Dingen wie Schönheitsoperationen oder Neuroenhancement erkennen kann. Okay, ich komme zu einem jetzt verkürzten, kurzen dritten Teil, über den wir dann ja auch in der Diskussion noch sprechen können. Also ich habe sehr gedrängt jetzt hier zwei Motive vorgestellt. Zum einen Naturalisierung mit Butler und dann dieses Motiv der Normalisierung mit Michel Foucault. Und die Frage, die ich jetzt hier ein bisschen noch ans Ende stellen möchte, ist, was bedeutet das eigentlich oder welchen Ort nimmt es ein für die Queer Studies? Wie verstehe ich das hier? Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, wie dieser Vortrag eigentlich zu halten ist und habe mich dann dazu entschlossen, nicht eine Art Grundsatzvortrag zu halten in dem Sinne, das und das gehört ja ganz wesentlich zum Poststrukturalismus und das fundiert sozusagen diese Queer-Theorie, sondern mich dazu entschlossen, ein Bündel verschiedener Theoretisierungen mit einer Analyse zu verknüpfen. Und ich möchte jetzt zeigen, dass diese Art der Analysearbeit vielleicht etwas ist, was die Queer Studies eben dann besonders kennzeichnend aus der Perspektive des Poststrukturalismus. Ich habe im Untertitel meines Vortrags das Wort Stimme benutzt. Und ich möchte in dieser Metapher verschiedene Bedeutungsdimensionen versammeln. Zum Ersten will ich mit dem Begriff der Stimme das Verhältnis des Poststrukturalismus zu den Queer Studies beschreiben. Also nicht im Sinne, wie ich das schon sagte, als ein Fundierungsverhältnis, sondern ich denke, der Poststrukturalismus verleiht eine Stimme der Problematisierung von Fundamentalisierung, Naturalisierung, Transzendentalisierung. Die Stimme des Poststrukturalismus in den Queer Studies wird nach dem oben diskutierten dort hörbar, wo Fragen nach Geschlechtlichkeit, nach Identität und Begehren in ein Feld des Politischen zurückgeführt werden. Was ist das für ein Feld? Es ist nach dem, was ich im ersten Teil gesagt habe, ein Feld, wo Dinge als Umstrittene wieder deutlich werden können. Und ich hoffe, dass im Nachhinein mein Beispiel der Pille sich Ihnen erschlossen hat als eines, was eben etwas Umstrittenes hier zeigt. Ich möchte das Konzept des Politischen jetzt in einem letzten Gedanken noch ein wenig erläutern. Gemeint ist hier mit diesem Begriff nämlich nicht dieser Teilbereich des Sozialen, in dem die Steuerung und Entscheidungsprozesse von Staat und Gesellschaft im Ganzen gefällt werden. Das Politische ist jene Dimension des Sozialen, wo dieses Hervorgehen aus Machtverhältnissen deutlich geworden ist, das heißt als Konstituierte deutlich geworden ist und dadurch wieder zum Thema gemacht werden können. Was also entsteht, ist so ein Feld der Auseinandersetzung, wie am Beispiel eben der Antibabypille, und damit eine Strategie der Veruneindeutigung, so hat es auch Antke Engel in vielen ihrer Arbeiten entwickelt. Ich sehe dieses Konzept der Stimme auch im Sinne einer Unverfügbarkeit. Die Stimme, über die ich hier spreche, ist nicht die Stimme, die ich im Besitz habe. Ich fasse die Stimme hingegen als unverfügbares Medium, als Unmöglichkeit, sich als Gehörte oder Hörbare vorwegzunehmen. Also das spiegelt sich auch in dieser Vortragssituation natürlich. Dieses Motiv wird im politischen Denken immer wieder aufgenommen von solchen Leuten wie Rancière, Agamben, auch von Foucault. Und darin liegt eine Distanznahme von identitätspolitischen Verständigungen, die letztlich von der Möglichkeit ausgehen, Geschlecht, Identität, Frau und so weiter doch identifizierend abgrenzen zu können. Eine solche Position kann dann Sicherheit entwickeln, wie es sich zum Beispiel im Streit um die Antibabypille verhält. Was ich favorisiere dagegen und hoffe im Durchgang durch das Beispiel Antibabypille verdeutlicht zu haben, ist eine Analytik der kulturellen Legitimation von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen, die weniger mit dem Ende ihrer Analyse als mit der Eröffnung eines Nachdenkens befasst ist. Und darin ist sie dem Verständnis des Politischen, wie es zum Beispiel in radikalen Demokratietheorien formuliert wird, sehr, sehr ähnlich. Und in diesem Sinne hoffe ich dann jetzt auch Ihre Stimmen zu hören. Ganz vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you.